Geschlechter? Differenzen. Ein Podcast des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung der Universität Bern. Von Monika Hofmann.
Herzlich willkommen zur vierten Folge von Geschlechterdifferenzen. Dieser Podcast dreht sich um die Fragen, was ist Geschlechterforschung, wer macht das und was bringt sie der Gesellschaft? Heute ist eine sehr spezielle Gästin bei mir. Es ist die aktuelle und auch allererste Rektorin der Universität Bern, Virginia Richter. Ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Virginia Richter ist seit 2007 Professorin für moderne englische Literatur an der Universität Bern. Sie ist ebenfalls ehemalige Beirätin des IZFG. Von 2014 bis 2017 war sie Dekanin der Philosophisch-Historischen Fakultät. 2021 wurde sie zur Vizerektorin gewählt. Seit letztem Jahr ist sie nun die erste Rektorin. Frau Richter, Sie wurden in einer sehr turbulenten Zeit zur Rektorin der Universität Bern gewählt. Ihr Alltag ist geprägt von globalen Krisen mit Auswirkungen auf die Wissenschaftsfreiheit der Forschenden, Protestaktionen der Studierenden und einem strukturellen Defizit der Uni, welches Sie nun per 2026 mit konkreten Sparmaßnahmen angehen wollen. Was für eine Bilanz ziehen Sie nach diesem ersten intensiven Jahr? Sind Sie zufrieden mit Ihrem neuen Amt?
Also ich kann mich tatsächlich über Langeweile nicht beklagen. Also das ist ein Amt, das, wie Sie aufgezählt haben, sehr, sehr viele Herausforderungen gebracht hat. Einige, die ich erwartet habe, aber einige, die auch quasi aus heiterem Himmel gekommen sind, auf die man sehr schnell reagieren musste. Es gab unangenehme Entscheidungen zu treffen. Aber es gab genauso wahnsinnig viele interessante Sachen. Ich habe die Uni auf eine ganz neue Weise kennengelernt. Ich habe Begegnungen gehabt, die ich nicht gehabt hätte, wenn ich nicht Rektorin wäre. Also meine Bilanz ist sicher, also das Positive überwiegt sicher.
Bevor Sie Rektorin wurden, waren Sie ja bereits als Vizerektorin Teil der Universitätsleitung und haben zum Beispiel die Auswirkungen und Herausforderungen gerade der Corona-Pandemie auf die Universität Bern direkt miterlebt. Hat sie diese Krise in ihrem Wunsch bestätigt, Rektorin zu werden?
Also, das ist eine gute Frage. Ich fand die Corona-Zeit schrecklich. Also, ich glaube, das war wirklich eine der unangenehmsten beruflichen und privaten Zeiten meines Lebens. Diese Isolation, diese Schwierigkeiten, mit anderen Menschen zusammenzukommen. Und ich glaube, dass das die Universität sehr negativ beeinflusst hat. Also, einfach die Sozialisierung der Studierenden, der ganze Austausch, die Möglichkeiten zu forschen. Und ich möchte diese Zeit nicht wieder erleben. Also, insofern wäre das vielleicht sogar eher abschreckend gewesen, aber ich habe mich auf das Amt beworben im Bewusstsein, dass es eine schwierige Zeit wird. Also ich habe mir gedacht, nein, ich möchte diese Herausforderung annehmen und für die Universität Bern eintreten, obwohl oder vielleicht weil die Zeiten schwierig sind.
Zeitlich Ihre Bewerbung, lag das in der Pandemie oder war das danach?
Das war, also da war die Pandemie im Wesentlichen am Auslaufen, also genau.
Und was hat Sie gereizt an diesem Amt als Rektorin?
Also es war die Möglichkeit, wirklich für die Uni einzustehen, die Universität mitzugestalten, die Universität zu repräsentieren, eine neue Aufgabe zu übernehmen. Also ich war recht lange in der Forschung und Lehre tätig und es war so rein biografisch auch ein guter Zeitpunkt, wirklich noch was ganz Neues anzufangen. Oder nicht ganz neu, weil ich natürlich in diesen Ämtern drin war, aber wirklich hier die eigentlich oberste Verantwortung für die Uni zu übernehmen. Das fand ich ja ehrfurchtsgebietend, aber eben auch eine spannende Herausforderung.
Wie bereits gesagt, sind Sie die erste Frau an der Spitze der Universität Bern nach ganzen 190 Jahren. Spüren Sie da auch einen gewissen Druck, das Amt besonders gut auszuüben?
Ich glaube, das ist ein Druck, den man sich oft selber macht als Frau, wenn man so eine Aufgabe, wenn immer dieses Ich bin die Erste, die das macht, dann steht sozusagen das ganze Geschlecht auf dem Prüfstand. Dieses Bewusstsein hat man schon. Ich habe aber am Anfang sehr viel positives Feedback bekommen. Also dieses so, dass man als Frau wahnsinnig misstrauisch erstmal beäugt wird, das habe ich so eigentlich nicht erfahren, sondern sehr viel Freude darüber aus der Universität und auch außerhalb, dass es endlich mal so weit ist, dass es auch die Uni Bern jetzt geschafft hat, mal eine Frau an der Spitze zu haben. Also insofern war das eher ein also emotional eigentlich ein sehr positiver Anfang.
Und was hat das persönlich für Sie für eine Bedeutung, dass Sie jetzt diese erste Rektorin sind?
Ach, das hat natürlich eine große Bedeutung. Also das ist natürlich nicht etwas, was ich mir am Anfang meiner Karriere jemals vorgestellt hätte. Also ich war überhaupt froh, dass ich da nicht irgendwie, Sie wissen ja, akademische Karrieren sind prekär. Also ich habe so, mein Plan B war Callcenter. Ja? Also dass man dann diese ganzen Stufen erringt. Natürlich auch als Nicht-Schweizerin an der Spitze einer Schweizer Universität zu stehen, als Frau an der Spitze einer Universität zu stehen, das ist heute auch immer noch nicht selbstverständlich und das hat mir sehr viel bedeutet, ja.
Als Rektorin leiten Sie das Rektorat, haben den Vorsitz im Senat der Uni Bern und stehen der gesamten Universitätsleitung vor. Braucht es für dieses Amt gewisse Eigenschaften oder auch Interessen?
Also ich glaube, zum einen sollte man sich wirklich für die ganze Uni interessieren. Also man muss quasi seine Fachgrenzen hinter sich lassen. Man muss wirklich sich mit Themen befassen, die man vorher nur sehr, sehr wenig kannte. Also man muss wirklich diese Offenheit haben, auch mal irgendwelche, ja eben theoretische Physik interessant zu finden oder sonst etwas, was mir fachlich sehr weit entfernt ist, weil man muss die Logik dieser einzelnen Fächer wirklich verstehen. Und ich glaube, man muss sehr bereit sein, sich auf diese verschiedenen Fachkulturen und diese verschiedenen Persönlichkeiten einzulassen. Die Uni ist ein sehr komplexes Gebilde, in dem die einzelnen Einheiten sehr unterschiedlich funktionieren. Und wenn man quasi versucht, ein One-Size-Fits-All-Lösungen zu finden oder nur aus einer Richtung Vorgaben zu machen, dann stößt man auf sehr große Widerstände. Also ich glaube, so diese Bereitschaft, mit den allerunterschiedlichsten Leuten zu reden und diese unterschiedlichsten Interessen zu verstehen, das halte ich schon für sehr wichtig.
Mhm. Und wie wird man Rektorin?
Also ich habe quasi die Ochsentour gemacht. Ich habe ein Jahr nach meiner Berufung als Professorin habe ich die Geschäftsführung an meinem Institut übernommen. Dann kommt man in Kommissionen rein. Dann war ich Präsidentin das damals noch IASCH hieß, also die Vorläuferorganisation vom heutigen Walter Benjamin Kolleg und auch der da angesiedelten Graduate School und so weiter. Und dann merken irgendwie die Leute, dass man ein Talent für Verwaltung hat. Und dann wird man angefragt, ob man noch anderes machen will. Also ich bin gefragt worden, ob ich Dekanin werden will und habe es mir überlegt und habe gedacht, nein, das ist, finde ich, interessant. Eben, also mich hat immer interessiert, sozusagen auf die höhere, nächsthöhere Perspektive zu kommen. Ja? Weil als Dekanin sieht man eben dann nicht nur sein Institut, sondern die ganze Fakultät und kriegt auch viel mehr Einblick in das Funktionieren der Universität. Und das habe ich dann eben gemacht. Dann nach dem Dekanat hatte ich ein Forschungsjahr, also ein ganzes Jahr frei. Das war auch eine sehr wunderbare Zeit. Und dann bin ich wieder irgendwie so wieder zurückgesogen worden in diese Uni-Alltag. Und es gab es traten dann zwei Vizerektoren zurück. Und dann war es eigentlich für mich eine relativ naheliegende Option, mal zu versuchen, ob ich das denn werden könnte, ob ich da reinpasse, und habe mich dann eben da beworben. Na, und so kam es dann eins zum anderen.
Da muss man sich eben selbst bewerben, man wird nicht vorgeschlagen.
Also man wird schon, es werden schon mal Gespräche geführt, also ich bin schon oft gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann, aber dann muss man sich aktiv bewerben und bei einer Kommission, die dann die Kandidaten auswählt.
Sie sind nun fast schon 20 Jahre an der Universität Bern tätig. 2007 wurden Sie zur ordentlichen Professorin für englische Literatur berufen. In Ihrem Lebenslauf ist zu lesen, dass Sie ebenfalls Rufe an Lehrstühle der Universitäten Göttingen und Jena erhalten haben, die Sie aber nicht annahmen. Was hat Sie an der Universität Bern überzeugt?
Also zum einen waren das die sehr guten Kollegen. Das ist ja natürlich sehr wichtig, dass man ein gutes kollegiales Umfeld und gute Arbeitsbedingungen hat. Also da hatte ich das Gefühl, dass Bern sowohl in der Anglistik als auch überhaupt in der Philhist-Fakultät sehr viel zu bieten hat. Es war dann aber auch einfach die tolle Stadt Bern. Also ich kann mich noch sehr genau erinnern an den Tag, an dem ich zum Verhandeln da war. Das war im Mai und es war so ein wunderberer, einer dieser Tage, wo Bern so wirklich schön ist und wo man auch die Berge sehen kann. Und ich bin dann zum Rosengarten hochgegangen. Ich kannte Bern vorher nicht. Also ich war zu meinem Bewerbungsgespräch, also zu diesen Vorträgen, war ich das erste Mal in Bern. Und dann eben zu diesen Verhandlungen und habe vom Rosengarten aus runtergeschaut auf die Altstadt und gesagt, yes, hier sehe ich mich. Also es war so eine Kombination zwischen dem guten beruflichen Umfeld, den guten Möglichkeiten, die man hier hat, und eben einfach ja, der Schönheit der Stadt, der Umgebung, der so, also es war so ein Gefühl. Mhm.
Sie haben nun fast zwei Jahrzehnte Unigeschichte in Bern erlebt. Was hat sich seit 2007 in Ihren Augen am meisten verändert?
Also vor allem ist die Uni sehr stark gewachsen. Also ich glaube, das ist sehr signifikant. Also seit, ich glaube, als ich kam, waren die Studierendenzahlen knapp über 10.000. Und jetzt sind wir bei fast 20.000. Das macht natürlich mit der Uni auch was. Sie ist, glaube ich, internationaler geworden. Also sie hat sich wirklich auch in der Forschung noch sehr positiv weiterentwickelt. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich radikale Veränderungen jetzt in der Struktur oder so gab es, glaube ich, nicht wirklich. Aber es ist wirklich das Wachstum und die Erfolge in der Forschung, auch bei den internationalen Projekten, zum Beispiel in den europäischen Förderprojekten, also bei Horizon Europe. Da hat sich die Universität Bern ja sehr, sehr positiv weiterentwickelt und ist, glaube ich, mehr auch sichtbarer geworden international.
Ganz aktuell haben Sie Sparmaßnahmen für das kommende Jahr verkündet. Das strukturelle Defizit der Uni war ja schon länger bekannt. Ist das der richtige Weg, in Zeiten eben, wie Sie gesagt haben, steigender Studierendenzahlen bei den Grundmitteln zu sparen?
Also wir können natürlich bei den Drittmitteln nicht sparen, weil die sind ja zweckgebunden. Das heißt, wir können nur auf die Grundmittel zurückgreifen. Es stimmt schon, ich sehe auch eine Gefahr, dass sich die Universität kaputt spart. Also das ist nicht eine Übung, die wir jetzt immer wiederholen können. Wir müssen schon schauen, dass wir das sehr vorsichtig und sehr ausgewogen machen und nicht einfach immer schrumpfen und schrumpfen bei gleichzeitig wachsenden Aufgaben, weil das kommt natürlich dazu. Es ist ja nicht nur ein quantitatives Wachstum, sondern es ist auch die Zahl der Aufgaben vielfältiger und größer geworden. Also es gibt einfach bestimmte Jobs, die es vor 20 Jahren noch nicht gab. Der ganze Bereich Digitalisierung, Cyber Security, das sind Bereiche, da muss man aufbauen, sonst rennt man in eine Katastrophe rein. Also da kann man nicht wirklich gut sparen. Und dann gibt es so bestimmte Sachen, die auch von außen an einen rangetragen werden. Zum Beispiel, wir haben seit einigen Jahren ein Animal Welfare Office. Ja, das gab es früher nicht. Also es sind so bestimmte Sachen, die kommen durch gesellschaftliche Entwicklungen, gesetzliche Vorgaben und durch, also nicht, weil man das will, sondern weil es einfach notwendig ist, das zu machen. Und gleichzeitig hält das Budget eben im Wachstum nicht mit. Und deswegen haben wir versucht, einen sehr moderaten Sparschritt zu machen. Also 2% ist jetzt auch nicht etwas, was die Studiengänge in den Abgrund treibt oder sowas. Ich glaube, da kann man ein bisschen Effizienzsteigerung, ein bisschen auch ausschöpfen von zum Beispiel Eigenkapital bei Drittmitteln. Also viele Institute oder einzelne Professuren haben quasi eine Art Sparkonto aus Drittmitteln, die eben nicht Projektmittel sind. Die kann man mal anzapfen. Also ich denke, es war auch so ein bisschen ein Weckruf. Ja. Es war auch im Sinne eines Signals gedacht, überlegt euch, wie ihr strukturiert sein wollt, wo man einsparen kann, ohne das Ganze zu beschädigen.
Mhm. Sie haben ja gesagt, alle Fakultäten und Zentren sollen ab 2026 2% einsparen. Das klingt ja mal erst nach nicht viel, aber wie wir ja wissen, sind die Fakultäten ganz anders aufgebaut, haben andere Wege zum Geld, Drittmittel einwerben. Und da kann es ja auch kleine Institute jetzt gerade, ich komme halt aus dem IZFG, hart treffen, die klein sind und wo es schwierig auch ist, Gelder einzuwerben. Gab es da keine Diskussionen, eventuell größere Zentren ein bisschen dort den Spardruck ein bisschen zu erhöhen und die kleineren ein bisschen zu entlasten?
Also wir haben ja diesen Sparauftrag sozusagen immer auf der obersten Ebene erteilt. Also zum Beispiel es muss nicht absolut jedes einzelne Institut genau gleich viel sparen, sondern wir haben den Fakultäten gesagt, das ist das Ergebnis, das ihr erzielen müsst. Wie ihr es umsetzt, ist jetzt mal eure Sache. Das hört sich nach so ein bisschen an, man schiebt den Ärger dann nach unten ab. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, diejenigen, die näher an der Materie sind, müssen jetzt eine Diskussion führen, wo kann man Einsparungen machen. Ich sehe das schon ein, dass es für manche schwieriger ist als für andere. Aber dieser lineare Sparschnitt war natürlich das, was sich relativ leicht hat umsetzen lassen. Und wir haben einfach von unserer Finanzabteilung die Botschaft gekriegt, es wird jetzt sehr dringend, wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird dieses Defizit einfach sehr groß und dann kommen irgendwann mal viel drastische Maßnahmen. Wenn man es jetzt anfängt, ein bisschen in diese Richtung Effizienzsteigerung und so zu denken, dann kann man es vielleicht noch eher umsetzen, eben ohne Strukturen beschädigen zu müssen. Mhm. Aber man muss vielleicht, es ist einfach so, ja, also wir sind nicht mehr so im Überfluss und man muss sich halt vielleicht die Frage wirklich stellen, was braucht man, was ist verzichtbar, was nicht. Und das ist sehr unterschiedlich, ja, also mal zum Beispiel Exkursionen sind in manchen Fächern nice to have, eine sehr schöne Ergänzung. Bei anderen wie Archäologie, da muss man zu Ausgrabungen fahren, das geht nicht anders. Das heißt, wo priorisiert man das? Das müssen die einzelnen Fächer und die einzelnen Ebenen, Fakultäten auch sich ein bisschen selber überlegen.
Eine weitere Frage zu einem ganz aktuellen Thema, welches den Studierenden unter den Nägeln brennt. Heute Abend findet in Bern die nationale Demonstration gegen die Erhöhung der Studiengebühren statt. Der Verband Schweizer Studierendenschaften, VSS, ruft dazu auf. Wie stehen Sie zu dieser Frage der Erhöhung oder gar Verdoppelung der Studiengebühren?
Also ich finde eine drastische Erhöhung der Studiengebühren nicht gut. Es ist ja jetzt schon so, das hat ein Forschungsprojekt an der Universität Bern untersucht, dass es jetzt schon so ist, dass in der Schweiz vor allem Studierende aus bildungsnahen Familien an die Universität gehen. Das heißt, wenn die Eltern schon Akademiker waren, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass ein Kind studiert, als wenn sie Arbeiter oder eben Bauern oder sonst aus irgendeiner Berufsgruppe kam, die Uni fern ist. Das heißt, wir wählen im Grunde nicht nach Talent, nach spezifischer Eignung aus, sondern weil die Eltern dieses akademische Umfeld kennen, beraten können, unterstützen können, dann gehen die Kinder an die Universität. Und das heißt, wir wählen nicht unbedingt die Besten aus, sondern nach sozialen und ökonomischen Vorbedingungen und Privilegien der Studierenden. Und das ist natürlich keine gute Situation. Und eine wirklich spürbare Erhöhung der Studienbeiträge würde das sicher verschärfen. Es ist auch so, dass sehr viele unserer Studierenden sowieso schon Teilzeit arbeiten. Und man will ja auch nicht, dass sie in aller Ewigkeit, also je mehr sie arbeiten müssen, desto weniger Zeit haben sie fürs Studium. Das ist eine sehr einfache Rechnung. Das heißt, wenn sie jetzt mehr arbeiten müssen, dann ist das verzögert, also wird es in der Gesamtrechnung sozusagen nicht billiger. Natürlich muss man auch Studiengebühren manchmal vielleicht sozusagen an die Inflation anpassen. Also eine leichte Steigerung ist vielleicht verkraftbar, aber irgendwelche solche Verdoppelungen, Verdreifachungen, das wäre, glaube ich, wirklich sehr negativ.
Springen wir nun thematisch ganz woanders hin, 60 Jahre zurück und somit in Ihre Biografie rein. Sie kamen 1964 in der Tschechoslowakei zur Welt. In was für eine Familie wurden Sie hineingeboren?
Ich bin in eine bürgerliche Familie hineingeboren worden. Mein Großvater war in der Zwischenkriegszeit, also in der Zeit der staatlichen Unabhängigkeit der Tschechoslowakei, Major bei der Gendarmerie. Das heißt, er hatte so eine Art gehobene Polizeiposten. Dann hat er sich 19 und seine Frau, also meine Großmutter, war Hausfrau, wie das damals eben war. Und das war so ein klassischer bürgerlicher Haushalt. Damals auch noch mit einem Dienstmädchen und so, wie man das hatte. Und dann 1939, als die deutsche Armee die Gesamt-Tschechoslowakei besetzt hatte, da hat er sich vorher rechtzeitig pensionieren lassen, wodurch er auch überlebt hat, weil sonst wäre er einfach in einer exponierten Position gewesen und er wäre sicher einer Verfolgung ausgesetzt worden. Und die Familie meiner Mutter hat dann in einer Kleinstadt in Mähren den Krieg überlebt. Also sie hatten auch Grundbesitz und sowas und das ist dann natürlich 1948 beschlagnahmt worden, also verstaatlicht worden. Das heißt, es ist sozusagen eine Familie, die eigentlich einen gutbürgerlichen Status hatte, aber dann quasi zweimal alles verloren hat und unter also sehr systemwidrigen Umständen schauen musste, wie sie durchkommen konnte.
Und das waren die Berufe ihrer Eltern?
Meine Mutter hat auch durch diese diversen Zeitläufe ihr Studium nicht abschließen können. Also sie ist eben auch 48 von der Universität geworfen worden, hatte aber auch, das habe ich wahrscheinlich von ihr geerbt, sehr große Sprachbegabung und hat dann alle möglichen Berufe mit Sprache, also war Dolmetscherin und Ähnliches. Und hatte dann eine Anstellung im Prager Büro der Vereinten Nationen. Mein Vater war Amerikaner und war bei den Vereinten Nationen in Genf. Also ich habe sozusagen auch einen anderen Schweiz-Bezug noch. Und so haben sie sich kennengelernt. Es war in den frühen 60er Jahren. Es war keine sehr langlebige Beziehung. Also mein Vater ist dann wieder nach New York zurückgegangen und meine Mutter ist eben in Prag geblieben. Aber das war so der Hintergrund. Und aufgrund dieser Beziehung hat meine Mutter dann auch diesen Job verloren. Also sie war dann tatsächlich quasi arbeitslos zwischen 64 dann bis zum Prager Frühling.
Weil
sie mit einem Amerikaner verheiratet war.
Und dann, als sie 6 Jahre alt waren, emigrierte ihre Familie, also sie und die Mutter,
genau,
nach Deutschland. Das war 1970 und zeitlich lag das eben nach dem Prager Frühling, einfach noch kurz den Demokratisierungsbestrebungen, die dann niedergeschlagen wurden und auch repressive Maßnahmen eingeführt wurden. Die Flucht war eine politische Flucht.
Das war eine politische Flucht. Meine Mutter hat Dubček und den Prager Frühling sehr leidenschaftlich unterstützt, weil das für sie eben auch ein Moment der Freiheitsmöglichkeit, eine Zeit der Hoffnung war. Und dann ist sie nicht sofort geflohen, weil ihre Mutter damals schon sehr schwer krank war. Die ist dann 69 gestorben. Und danach hat sie sich dann zur Flucht entschieden. Auch sicher um mir diese Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen, die sie selber so in der Form nicht hatte. Mhm.
Können Sie sich noch erinnern als Kind an diese Flucht?
Ich kann mich an sehr lange Autofahrten erinnern und dass wir so zwischendrin immer in ganz grässlichen Unterkünften, kleinen Kellerwohnungen untergebracht waren, bis es ihr gelungen ist, einen Job zu kriegen und dann eine richtige Wohnung zu bekommen. Es ging damals sehr viel schneller mit dieser Anerkennung für Asyl. Also das hat nach meiner Erinnerung höchstens ein paar Monate gedauert, bis sie wirklich diesen Asylstatus und damit wirklich die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in Deutschland hatte. Heute sind es ja teils Jahre, in denen die man in irgendwelchen Lagern verbringt. Also wir waren nie in einem Lager, wir waren immer irgendwo privat untergebracht. Und dann hat sie auch, also sicher auch Stellen, die unter ihrer Qualifikation waren am Anfang, aber sie hat Arbeit gefunden und hat dann relativ schnell, hat sie das wieder aufgebaut. Ja, also eben eine Wohnung, Möbel kaufen. Also wir kamen ja wirklich nur mit einem kleinen Auto mit Kleidern drin und sonst nichts. Ja, und das heißt, das musste alles von null an wieder gekauft werden, eingerichtet werden und so weiter.
Und Sie sind sofort in die Schule gegangen in Deutschland?
Also nach ein paar Monaten, genau. Ich war noch kurz im Kindergarten und dann bin ich ganz normal in die Grundschule gekommen.
Und wie ging es mit der Sprache?
Also ich habe Deutsch sehr schnell gelernt und es ist tatsächlich so eine Art Lücke, die ich da in der Erinnerung habe. Also ich kann mich nicht an die Zeit des Lernens erinnern. Also ich habe irgendwann nur Tschechisch gesprochen und dann weiß ich, war ich in der Schule und habe Deutsch gesprochen. Und es muss eine Phase gegeben haben, wo ich nichts verstanden habe, aber die habe ich irgendwie ausgelöscht.
Tschechisch sprechen Sie heute?
Spreche ich noch, ja.
Was sind dann so die ersten Erinnerungen an die Zeit in Deutschland als Kind?
Also wir haben in einer kleinen Stadt in der Nähe von Heidelberg gewohnt und ich kann mich so ein bisschen an meine Schule erinnern und es gab eine Art mittelalterliche Mauer, Stadtmauer, dann die kann ich mich ein bisschen erinnern, aber es ist schon noch ein bisschen verschwommen, also ich werde wirklich noch klein.
Hat die Flucht Ihre Kindheit stark geprägt, was denken Sie?
Ich glaube, entscheidend geprägt, weil vorher war ich natürlich in einer Familie mit eben Großeltern, mit Cousinen und einem Freundeskreis und so weiter. Und das war von einem Tag zum anderen komplett abgeschnitten. Das war ja eben auch die Zeit, also zum einen natürlich vor Internet, also bevor man über Facebook oder sonst wie miteinander Kontakt haben konnte. Aber es war auch die Zeit des Kalten Krieges. Das heißt, es war gar nicht möglich, also für uns war es nicht möglich, zurückzufahren. Also ich bin das erste Mal mit vielleicht 20 nach Prag zurückgefahren, also nachdem ich die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hatte. Aber meine Familie konnte ja auch nicht uns besuchen. Also mein Großvater konnte dann ausreisen, weil er als Rentner kommen konnte. Aber der Rest der Familie, das war abgeschnitten. Und wenn sie 6 Jahre alt sind, dann einfach per Brief zu kommunizieren, das ist nicht so leise. Das heißt, es war wirklich, das ganze soziale Umfeld war auf einen Schlag weg. Und wir waren eben in einem fremden Land. Ja. Das war doch eine andere Gesellschaft. Ich glaube, meine Mutter hat die Codes lange nicht verstanden. Also das natürlich verändert das alles.
Ja. Und hatten Sie Hobbys oder was als Kind, was war Ihnen wichtig?
Also ich hab immer schon viel gelesen. Also das ist, glaube ich, ein tiefer Charakterzug von mir, dass ich also schon, bevor ich lesen konnte, mir schon Bilderbücher angeschaut habe und dann einfach als Kind angefangen habe, ich habe sehr früh lesen gelernt, also ich glaube ein bisschen schon noch sogar vor der Schule und das war eine Hauptbeschäftigung von mir, ja. Mhm.
Können Sie sich an ein erstes Lieblingsbuch erinnern?
Also ich habe zum Beispiel eine Kinderbuchversion von Robinson Crusoe gelesen. Ich habe Heidi gelesen, also noch nicht damals, ganz früh, aber so mit 10, 11 Jahren habe ich Heidi gelesen.
Also die Originalversion.
Dann auf Deutsch, ja, genau. Mhm. Ich habe die unterschiedlichsten Sachen gelesen. Also das weiß ich alles gar nicht, auch sehr viel verschiedene Sachen.
Und wie waren Sie als Teenager?
Ja, auch eher nerdig, also auch eher Bücher und eher so ruhig und eigentlich ein bisschen für mich auch lange Zeit, ja.
Tiere spielen ja in der Literatur, die Sie analysieren, auch immer eine Rolle. Und da wollte ich Sie auch fragen, haben Tiere in Ihrem Leben, spielen Tiere eine Rolle? Haben Sie Haustiere oder wieso dieser Fokus auf Tiere?
Also ich habe eigentlich gar keinen großen Bezug zu Tieren. Also ich hatte mal als Kind eine Katze, aber sonst habe ich eigentlich keinen intensiven Bezug zu Tieren. Aber ich bin eigentlich über meine Auseinandersetzung mit dem Darwinismus auf die Tiere gekommen. Also das war meine Habilitation über Darwinismus in der englischen Literatur, der sehr großen Einfluss hatte. Also darwinistische Themen sind so um 1900 sehr stark aufgenommen worden. Mhm. Und ich meine, eine Hauptthese von Darwin war eben, dass es keine kategorische Abgrenzung zwischen dem Menschen und den restlichen Tieren gibt. Ja. Also wir sind eben auch ein Tier mit enger Verwandtschaft zu den Affen und so weiter. Und das war auch etwas, also ein Aspekt, den ich in dieser Habilitationsschrift angeschaut habe, also Menschen und Affen. Da gibt es ganz viele englische Romane, wo das eine gefährliche Nähe zwischen beiden ist. Und dann bin ich von den Affen noch auf andere Tiere gekommen und fand es einfach ein sehr spannendes Thema, weil das sehr viele Fragen aufwirft. Also ich meine, was ist eben unser Spezifikum als Mensch? Was unterscheidet uns von Tieren? Wie gehen wir mit der Natur um? Wie positionieren wir uns als Herren der Schöpfung? Ist natürlich in den letzten Jahren auch in den Geisteswissenschaften das Umweltthema, also Environmental Humanities, also die Geisteswissenschaften, die sich mit Natur beschäftigen und mit Ökologie beschäftigen, ist immer größer geworden. Und darum war das dann für mich ein ganz wichtiges Forschungsthema.
Ja, die Frage erübrigt sich, wie sind Sie zu den Literaturwissenschaften gekommen, wenn Sie immer gelesen haben, war das naheliegend?
Genau, das war sozusagen in der Wiege gesungen. Ich war eher schlecht in Physik und Chemie, aber es war eine positive Wahl. Also es war ja die Frage, wird es Englisch, Französisch, aber es war ganz klar, dass es in diesem Bereich sein muss.
Mhm. Und Englisch dann auch vielleicht wegen dem Vater, dem Amerikaner, oder?
Glaube ich eigentlich gar nicht so unbedingt. Also ich glaube, es war eher, dass ich so bestimmte Autoren, angefangen mit Jane Austen, die ich als Jugendliche sehr viel gelesen habe, bis Virginia Woolf und so weiter. Es waren, glaube ich, eher diese englische Erzählliteratur, die ich wahnsinnig schön fand.
In der Videobotschaft der Universität anlässlich Ihres Amtsantrittes haben Sie Ihren geisteswissenschaftlichen Hintergrund betont, in Abgrenzung zu Ihren Vorgängen, von denen gerade in letzter Zeit viele aus dem naturwissenschaftlichen, medizinischen Bereich kamen. Wo bringt denn die Perspektive der Geisteswissenschaften einen Mehrwert vielleicht sogar zu den Naturwissenschaften?
Also zum einen ist, also eine Universität zu leiten, ist in erster Linie People Business. Also man muss wirklich mit Leuten interessiert sein an Menschen. Und ich glaube, dass einen die Beschäftigung mit Literatur dafür dann auch schult. Ja? Also man übt Perspektivwechsel ein. Dann ist es natürlich, ich habe ja keine wirkliche Macht als Rektorin, sondern ich muss überzeugen. Das heißt, ich arbeite mit Sprache. Und da ist es natürlich auch gut, wenn man sprachlich geschult ist. Ich habe auch einmal eine eher kulturwissenschaftliche Ausrichtung der Literaturwissenschaft. Also ich habe mich jetzt nicht nur für irgendwie poetische Formen oder so interessiert, sondern wirklich auch, wie reflektiert Literatur gesellschaftliche Zustände. Das heißt, das schult einen natürlich dann auch. Also die Literatur ist eigentlich auch eine Art Linse, durch die man auf die Welt blickt. Und ich glaube, das ist, wenn man eine Führungsposition einer solchen komplexen Organisation hat, ich fand das nützlich.
Mhm. Sie haben zudem eine Migrationsgeschichte. Mhm. Was denken Sie, wie prägt das Ihre Arbeit oder auch Ihre Sicht auf die Welt?
Also wie schon gesagt, also ich glaube, das ist das war für mich eine sehr wichtige Erfahrung, auch das Bewusstsein dafür, dass es eben verschiedene Welten gibt, weil eben diese Tschechoslowakei meiner Kindheit und das Deutschland dann meiner späteren Kindheit und meiner Jugendzeit, das waren völlig andere Gesellschaften und die Schweiz funktioniert ja auch wieder ein bisschen anders und gleichzeitig ist gerade eine Universität und gerade die Universität Bern sehr, sehr international. Wir haben ja an die 50% unserer Mitarbeitenden sind ja nicht schweizerische Staatsbürger. Das heißt, so ein bisschen das Gefühl, auch zu kennen vielleicht, nicht von hier zu sein, fremd zu sein, ist, glaube ich, auch sehr nützlich.
Gleich sprechen wir über Ihre konkrete Forschung in der Anglistik und natürlich auch den Gender-Fokus. Davor aber spielen wir eine Runde. Wir spielen das Entweder-Oder-Spiel. Das ist auch bekannt aus dem Zeit-Podcast Alles gesagt. Ich sage jeweils zwei Begriffe und Sie müssen möglichst schnell sich für einen entscheiden. Und wenn es gar nicht geht, können Sie auch mal weitersagen, aber lieber nicht. Sind Sie bereit?
Ja.
Jane Austen oder Charlotte Bronte?
Charlotte Bronte.
Charlotte oder Emily Jane Bronte?
Emily.
Virginia Woolf oder Agatha Christie?
Virginia Woolf.
Wolf oder kein Wolf?
Wolf.
Mary Wollstonecraft oder Emmeline Pankhurst?
Mary Wollstonecraft.
Lyrik oder Literatur?
Literatur.
Roman oder Theorie?
Roman.
Essay oder Monographie?
Essay.
Papier oder elektronisch?
Papier.
E-Book oder Hörbuch?
Hörbuch.
Buch oder Film?
Buch.
Farbe oder Schwarz-Weiß?
Farbe.
Bei Rot oder bei Grün?
Bei Grün.
Rot oder Grün?
Grün.
Bersee oder Bohmschneider?
Bohmschneider.
Am Herd oder Kellersutter?
Am Herd.
Am Herd oder im Büro?
Im Büro.
Kochen oder bekocht werden?
Oh, beides.
Fondue oder Raclette?
Fondue.
Hart oder Weichkäse?
Weichkäse.
Bio oder regional?
Regional.
Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke?
Normale Gurke.
Fleisch oder fleischlos?
Fleisch.
Vegetarisch oder vegan?
Vegetarisch.
Migros oder Coop?
Migros.
Tram oder Velo?
Velo.
Auto oder Zug?
Zug.
Zug oder Flug?
Zug.
München oder Göttingen?
Bern.
Es kommt noch.
Okay, München.
Leeds oder Spiez?
Leeds.
München oder Bern?
Bern.
Dirndl oder Tracht?
Tracht.
Bier oder Wein?
Wein.
Bier oder botanischer Garten?
Botanischer Garten.
Yoga oder Pilates?
Pilates.
Massage oder Hammam?
Massage.
Wellness oder Fitness?
Wellness.
Fit for Future oder Back to the Future?
Fit for Future.
Social Media Richtlinien oder Eigenverantwortung?
Eigenverantwortung.
Transparenz oder Zensur?
Transparenz.
Uni-Sponsoring oder Sparmaßnahmen?
Uni-Sponsoring.
Reiche Eltern für alle oder Gratis-Studium?
Also reiche Eltern für alle wäre super, aber lieber Gratis-Studium ist realistischer.
Konsekutiv oder Spezialmaster?
Konsekutiv.
Lerchenweg oder Hochschulstraße?
Hochschulstraße.
H6 oder H4?
H6.
Forschen oder führen?
Oh, im Moment führen, aber die Forschung fehlt mir.
Forschen oder lehren?
Forschen.
Richter oder Anwalt?
Richter.
Richterin oder Rektorin?
Rektorin.
Richtig oder gerecht?
Gerecht.
Like a virgin oder like a prayer?
Like a prayer.
Sprach- oder Literaturwissenschaft?
Literaturwissenschaft.
Komparatistik oder Nationalliteratur?
Komparatistik.
Hermeneutik oder Strukturalismus?
Hermeneutik.
Strukturalismus oder Dekonstruktion?
Strukturalismus.
Die Autorin ist tot oder es lebe die Autorin?
Es lebe die Autorin.
Bart oder Bart?
Bart.
Roland oder Zweifel?
Roland.
Paprika oder Natur?
Natur.
Grillieren oder backen?
Backen.
Rüedu oder Hallerladen?
Hallerladen.
Lengasstraße oder Mittelstraße?
Lengasstraße.
Walter Benjamin-Kolleg oder IZFG?
Oh, nein, beides.
Sub oder AKM?
Oh, auch beides.
Drittmittel oder keine Mittel?
Drittmittel.
Befristet oder unbefristet?
Unbefristet.
Kürzen oder nicht kürzen?
Lieber nicht kürzen.
Hessler oder Parmela?
Häsler.
Austern für alle oder Austeritätspolitik?
Austern für alle.
Politik oder keine Politik?
Politik.
Politisch oder unpolitisch?
Politisch.
Widerstand oder Gehorsam?
Widerstand.
Trump oder Putin?
Oh, keiner.
Harvard oder Columbia?
Columbia, ja.
Oxford oder Cambridge?
Cambridge.
British oder American English?
British English.
Oxford Dictionary oder Merriam-Webster?
Oxford Dictionary.
8. März oder 14. Juni?
8. März.
Cassandra oder Medea?
Medea.
Patriarchat oder Matriarchat?
Matriarchat.
Genderstern oder Doppelpunkt?
Doppelpunkt.
Ehe für alle oder niemanden?
Ehe für alle.
Kinder oder keine Kinder?
Was zu einem besser passt.
Leihmutterschaft oder keine Mutterschaft?
Sehr schwierige Frage. Weiter.
Eizellenspende oder Samenspende?
Weiter.
Fristenlösung oder Straffreiheit?
Straffreiheit.
Quote oder keine Quote?
Kommt drauf an. Also gut, keine Quote.
30% oder 50%?
50%.
Geschlecht oder Klasse?
Geschlecht.
Prix Lux oder Barbara Lischetti-Preis?
Prix Lux.
Dissertation oder Habilitation?
Dissertation.
Pop oder Klassik?
Klassik.
Anruf oder Sprachnachricht?
Anruf.
Sprachnachricht oder Textnachricht?
Sprachnachricht.
Signal oder WhatsApp?
WhatsApp.
Signal oder Threema?
Threema.
Instagram oder TikTok?
Keins von beiden.
Spice Girls oder Tic-Tac-Toe?
Spice Girls.
Nemo oder Bobo?
Nemo.
Zwei oder drei Geschlechtseinträge?
Drei.
Geschlechtseintrag oder gar kein Eintrag?
Vielleicht gar kein Antrag.
Vielen Dank. Du hast das wunderbar gemeistert.
Ich weiß nicht bei allen Fragen, was dahinter gesteckt hat. Also.
Kommen wir auf Ihr Fachgebiet in der englischen Literatur zu sprechen. Und ich habe den Begriff im Spiel schon erwähnt, die Komparatistik. Das ist die vergleichende Literaturwissenschaft. Aber können Sie uns erklären, was das genau ist, die vergleichende Literaturwissenschaft?
Also das ist eben der Vergleich von Werken aus unterschiedlichen Kontexten. Also normalerweise ist das Studium oder die Forschung ja organisiert nach wirklich Nationalliteraturen. Das heißt, man studiert Germanistik und macht deutsche Literatur, Anglistik, macht englische Literatur. Und so sind natürlich die Beziehungen zwischen Autoren effektiv nicht abgelaufen. Ja, also Henry James hat Turgenev gelesen und der hat wieder Flaubert gelesen und so weiter. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel mit dem Roman des Realismus beschäftigt und nur eine Nation anschaut, dann hat man einen sehr kleinen Ausschnitt. Und was die Komparatistik macht, ist eben systematisch zu vergleichen zwischen verschiedenen Nationalliteraturen, aber auch zwischen zum Beispiel Buch und Verfilmung, also Medienkomparatistik, wie funktioniert etwas, wenn man es in ein anderes Medium überträgt. Das ist eigentlich einfach immer die Idee, dass etwas nicht in Isolation steht, sondern immer in einem Kontext und innerhalb von diesem Kontext verglichen werden muss.
Und wann sind Sie darauf aufmerksam geworden, dass Sie eben nicht Nationalliteratur, sondern Komparatistik, vergleichende Literatur studieren wollen? Oder dass eben wichtig ist, Sie haben dann auch habilitiert in diesem Feld?
Also ich habe tatsächlich mit der Anglistik angefangen. Das war ursprünglich mein Hauptfach. Und ich wusste, wie so viele Menschen, wusste ich nicht, dass sowas wie Komparatistik existiert. Und habe dann einfach geschaut, was sind denn die Nebenfächer, die man noch dazu nehmen könnte, und habe gemerkt, dass es in der Komparatistik wirklich sehr spannende Lehrangebote gibt und eben auch über Europa hinausgehend. Ja, also wir hatten zum Beispiel eine Dozentin, die persische Literatur unterrichtet hat. Das heißt, es war wirklich auch die Möglichkeit, man hat sich natürlich nach seinen Sprachkompetenzen spezialisiert, eben Englisch, Französisch, aber dann konnte man immer so ein bisschen über diesen Tellerrand hinausschauen, und das fand ich sehr reizvoll.
Eines Ihrer vielen Forschungsinteressen sind auch die Gender Studies. Wie ist es zu diesem Interesse an der Kategorie Geschlecht gekommen oder wann?
Das hat sich auch im Laufe des Studiums entwickelt. Also damals war es so ein bisschen sowas wie Underground, dass man sich mit bestimmten Theorien beschäftigt hat. Also die sozusagen in München ist ja eine eher traditionelle Universität, damals auch mit sehr überwiegend männlichen Professoren, und quasi die jüngeren auch ja Postdocs, die in der Lehre waren, die haben einem dann Kristeva zu lesen gegeben oder also da kann ich mich gerade erinnern, also an meinen Erstkontakt mit Kristeva, weil ich da einfach sowas von überhaupt nichts verstanden habe und dann irgendwie irgendwann mal überwindet man diese Hürde und merkt, wie spannend das ist. Das heißt, es war wirklich über tatsächlich einfach über bestimmte Kurse, die ich an der Universität gemacht habe, Lektüren, die man sich gegenseitig empfohlen hat. Da fand ich das spannend. Und dann nach meinem Master, also Magister hieß es damals, es war noch nicht das BAMA-System, dann stand eben die Frage im Raum zu promovieren. Und damals ist in München ein Graduiertenkolleg, also so ein DFG-finanzierte Doctoral School eingerichtet worden, die hieß Geschlechterdifferenz und Literatur. Und es war eigentlich fast das erste Mal, glaube ich, dass wirklich dieses Thema Gender offiziell so gefördert, mit richtig viel Geld gefördert worden ist. Das heißt, es war so, da war ich so zur richtigen Zeit am richtigen Ort quasi und habe da ein Stipendium für die Promotion bekommen. Und da hat man dann natürlich sehr systematisch die ganze Theorie gelesen und war wirklich in diesem Kontext drin.
Kommen wir zu einem konkreten Beispiel, wie Sie mit Gender in der Literatur umgehen oder was das genau ist. Wir sprechen jetzt über Ihr letztes SNF-Projekt vor Amtsantritt, das Sie aufgeben mussten. Es war ein Forschungsprojekt und dort war das Motiv des Strandes zentral. Können Sie uns mehr darüber erzählen?
Ja, also mit dem Strand habe ich mich interessanterweise begonnen zu beschäftigen, als ich nach Bern gekommen bin. Ich glaube, das war so eine Art Kompensation für dieses Alpine, dass ich angefangen habe, zum Strand zu forschen mit einer Konferenz, die ich in 2009 mit organisiert habe und das Thema ist mir so ein bisschen geblieben und der Strand ist ein sehr spannendes Thema, weil eigentlich alles Mögliche daran aufgehängt werden kann, also eben auch das Klima, also die Klimaerwärmung, die steigenden Meeresspiegel, also es hat auch diese ökologische Perspektive, aber es hat natürlich eben auch eine ganz wichtige Gender-Perspektive. Also der Strand ist eigentlich, also nach meiner These, ich habe mich auf die Literatur der Moderne vor allem fokussiert, also zwischen 1900 und 1930er Jahren. Und meine These ist, dass der Strand auch wirklich ein Emanzipationsraum war, weil Frauen natürlich von vielen, also Frauenkörper war natürlich immer sehr, sehr bedeckt. Und wenn sie Fotos oder Gemälde aus der viktorianischen Zeit anschauen, ist man damals sehr komplett bekleidet an den Strand gegangen. Also die Frauen wirklich in diesen Krinolinen, Hut, Handschuhe, Schleier, Sonnenschirm. Der Körper war völlig, man hat wirklich versucht, den Körper so weit wie möglich zu isolieren und dann war natürlich auch Schwimmen oder ins Wasser gehen war sehr komplex, also es war möglich, aber es waren für Frauen besonders mit ganz vielen Hürden belegt. Und es gab dann Pionierinnen, die angefangen haben, wirklich ernsthaft zu schwimmen, und dann haben sich Fragen gestellt, wie verbindet man das mit Normen, wie eine anständige Frau auszusehen hat, also bekleidet. Ja. Aber gehen Sie mal mit Wollröcken schwimmen. Und es war eine australische Schwimmerin, Annette Kellerman, die einen also es war schon noch der ganze Körper bedeckt, aber mit einem ganz eng anliegenden Badeanzug. Also das war eigentlich einer der ersten wirklich funktionalen Badeanzüge mit bloßen Armen. Die ist dann einmal verhaftet worden wegen indecent exposure, ja, also weil sie sich eben unzüchtig bekleidet am Strand gezeigt hat. Aber die hat das zum Beispiel gezeigt, Frauen können Hochleistungen erbringen und können überhaupt, also das ist ja auch eine Lebensertüchtigung, sie ertrinken halt nicht, wenn sie schwimmen können. Und es war solche Beispiele waren dann wirklich, das hat wirklich eine große Diskussion über Frauengesundheit ausgelöst. Und man hat dann, das hat wirklich in diesen Normen sehr viel verändert. Man hat Frauen durch das Schwimmen und durch aktiven Bewegung am Strand, haben sich für Frauen gerade im Sport so Handlungsräume eröffnet. Und es hat auch der Körper war dann eben, also es hat eine gewisse Revolution im Körperbild ausgelöst, die sich dann einfach fortgesetzt hat. In den 20er Jahren hat man wirklich dann diese kurzen Badeanzüge. Es gab eine technische Entwicklung, dass man eben nicht mehr Wolle hatte, sondern Jersey, also Trikotage, also in dem man dann sich viel besser bewegen konnte und so weiter. Also das ganze Körperbild hat sich verändert. Für Männer und für Frauen natürlich, aber für Frauen war das sehr viel einschneidender. gleichzeitig gab es auch enorme Widerstände. Ja. Also es gab Verordnungen, wie viel Bein, wie darf der Beinausschnitt sein, wie viel Bein, wie groß darf der Teil sein vom Oberschenkel, der sichtbar ist. Und es gibt sehr lustige Fotos, das kann man googeln, wo Polizisten mit einem Maßband diesen Abschnitt zwischen Knie und Badeanzug messen, ob da genug bedeckt ist. Und so. Also das heißt, um diesen ganzen Aufenthalt am Strand, also eigentlich das ist Freizeit, das ist ja so irgendwie was Nebensächliches, aber tatsächlich war das, glaube ich, für Körperbild, für Selbstbewusstsein von Frauen, für Aktivität von Frauen, auch für das Bezeugen von Leistungen, sportliche Leistung, war das wirklich sehr wichtig. Es gab dann relativ früh so die ersten Kanalschwimmerinnen, also die den Ärmelkanal durchquert haben, gleich schnell oder schneller wie Männer. Also es gab mal eine Frau, die wirklich den Rekord für diese Ärmelkanaldurchquerung gehalten hat eine Zeit lang. Das heißt, ich glaube, der Strand ist wirklich wie so ein gesellschaftliches Labor, an dem sich enorm viel gezeigt hat. Und ich habe das an literarischen Beispielen untersucht und da findet man auch in dieser Zeit Texte ohne Ende, wo sehr spannende Sachen passieren am Strand. Und das war mein Forschungsprojekt. Ich konnte es abschließen, also ich habe es nicht aufgegeben, ich habe es abschließen können, aber es war eben mein Schwanengesang als Forscherin, also mein letztes Projekt, das ich hatte vor dem Rektorat.
Mhm. Und was mir jetzt spontan dazu einfällt, ist das Wandern, also die Berge. Das ist ja eine ähnliche Parallele, die sich eine Bergwelt, die Frauen erobert haben. Und es gab kürzlich auch eine Publikation, ich weiß jetzt nicht mehr, die hieß irgendwie Rebellinnen der Berge. Mhm. Da ging es auch um das Wandern als Motiv in der Literatur. Mhm. Ich glaube, es war ähnlich gelagert. Ist Ihnen das auch begegnet bei der Recherche?
Es gibt große Parallelen zwischen Bergsport und diesem Schwimmsport. Also viele Unterschiede. Also was bei dem Schwimmsport ist natürlich eben dieser entblößte Körper, der sozusagen eine zusätzliche Komponente hat. Aber man hat bestimmte Fragen sind sich ähnlich. Ja. Mhm. Und auch diese Pionierleistung. Und vielleicht auch ein gewisses, also weil Sie vorhin nach Geschlecht oder Klasse gefragt haben, das kann man natürlich nicht so das eine oder das andere auch trennen. Natürlich brauchte man auch finanzielle Mittel, um diese Sachen, sei es im Bergsport oder auch im Wassersport machen zu können. Ja, also es war auch nicht, also ein Strandurlaub war oder Strandaufenthalte war natürlich auch nicht jeder Frau zugänglich.
Mhm. Wechseln wir zu einem anderen Thema, das Ihnen auch sehr am Herzen liegt, die Wissenschaftsfreiheit. In der jüngsten Uni-Geschichte haben Sie sich im Zusammenhang mit der Schließung des Instituts für Studien zum Nahen Osten und muslimischen Gesellschaften in den Medien dazu geäußert. Was bedeutet für Sie Wissenschaftsfreiheit?
Also ich glaube, Wissenschaftsfreiheit ist das, was wir unbedingt verteidigen müssen. Also Wissenschaftsfreiheit ist die absolute Voraussetzung für Wissenschaft, die wirklich diesen Namen verdient. Das heißt, aber es ist vielleicht nicht immer ganz klar, was damit gemeint ist. Also Wissenschaftsfreiheit bedeutet, dass man eben seine Themen wählen kann, seine Methoden wählen kann, dass man auch Publikationsmöglichkeiten uneingeschränkt hat, ohne externe Einmischung. Aber natürlich passiert Forschung auch im Rahmen einer Institution. Ja, das heißt, Sie sind als Professorin für X angestellt und haben einen bestimmten Auftrag. Und innerhalb dieses Auftrags oder innerhalb dieses Fachs, in dem Sie sind, da ist man dann frei zu forschen, zu lehren, seine Methoden zu wählen, seine Publikationsmöglichkeiten zu wählen.
Und warum ist es wichtig, dass die Wissenschaftsfreiheit geschützt wird? Oder anders gefragt, was passiert mit der Wissenschaft, wenn sie nicht mehr frei ist?
Also ich glaube, dann liefert sie ganz einfach falsche Ergebnisse. Also wenn sie, das Beispiel ist die Tabakindustrie, die ja auch Forschungen finanziert hat über Jahre, die dann gesagt haben, ja, Rauchen ist ja eigentlich gut für die Lunge. Also Wissenschaft, die interessengeleitet ist, ob das jetzt finanzielle Interessen sind oder andere, die verzerrt einfach die Ergebnisse. Ich glaube, man muss wirklich diese Freiheit zu haben, auch zum Beispiel ein Ergebnis zu bringen, das nicht passt, das unangenehm ist, ohne sanktioniert zu werden. Sonst fängt man an, Daten zu fälschen. Also gibt es ja Beispiele ohne Ende in Diktaturen. Werden ja die Erkenntnisse dann angepasst an bestimmte Vorgaben. Das heißt, es gibt auch einen Zusammenhang zwischen politischer Freiheit und Wissenschaftsfreiheit. Ja, wenn die politische Freiheit eingeschränkt ist, dann wird immer auch die Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt.
Was unternehmen Sie konkret an der Universität Bern dafür, dass die Wissenschaftsfreiheit gewährleistet ist?
Also zum einen, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir hier ein System haben, auch der wirtschaftlichen Absicherung. Das heißt, es ist zum Beispiel nicht einfach, Professorinnen und Professoren zu entlassen. Also die haben eine wirklich sehr große Absicherung. Also es ist durch das kantonale Personalgesetz ist es, wenn jemand was mir als Rektorin nicht passt, sagen wir mal, könnte ich da gar nicht diese Person irgendwie bestrafen oder sanktionieren oder unter Druck setzen, sondern sie sind wirklich sehr gut abgesichert. Es müssen wirklich zum Beispiel Verstöße gegen die wissenschaftliche Integrität vorliegen oder wirklich schwerwiegende Dinge, ehe man sozusagen diese wirtschaftliche Sicherheit angreifen kann. Und das ist schon mal eine sehr wichtige Voraussetzung.
Also
Entfristung, aber eben auch ein gewiss, also nicht Unkündbarkeit, es gibt keine absolute Unkündbarkeit, aber dass es eben nicht einfach aufgrund von Meinungsäußerungen zu Sanktionen führen kann. Also eine gute soziale und gesetzliche Grundlage ist einfach wirklich das Wichtigste. Das ist einer persönlich, es ist nicht an mir an Person, es kann nicht an mir als Person hängen, ob die Wissenschaftsfreiheit an der Universität gewährleistet ist oder nicht, sondern wirklich an solchen verankerten institutionellen Bedingungen.
Nicht nur die postkolonialen Theorien, wie im Zusammenhang mit dem Nahost-Institut, auch die Gender Studies werden immer wieder als unwissenschaftlich, aktivistisch oder als zu woke angegriffen. Mit welchen Argumenten reagieren Sie, wenn solche Vorwürfe kommen?
Also ich versuche dann zu erklären, dass die auch diese Fächer natürlich empirisch faktenbasiert arbeiten. Das heißt, sie führen natürlich auch Untersuchungen durch, sie sammeln Quellen, sie deuten Quellen aus. Also das ist nicht so, dass das irgendwelche Fantasiefächer sind, in denen man sagen kann, was man will, sondern es gibt auch hier eine Methodik, Kontrolle durch Peer Review. Das heißt, die Regeln, die für andere Fächer gelten, gelten natürlich genauso für Gender Studies, Postcolonial Studies und andere. Also auch das sind wirklich Wissenschaften, sind natürlich Sozialwissenschaften oder Kulturwissenschaften. Ja, und das ist, da arbeitet man, hat man natürlich manchmal nicht so eine, das, was manchmal als harte Fakten verstanden wird, sondern es geht ja sehr viel um Interpretation. Und diese Interpretation ist natürlich durchaus von der jeweiligen Positionierung abhängig. Ja, liegt in der Natur dieser Fächer. Aber es wäre eben ein falsches Verständnis überhaupt von Sozial- und Kulturwissenschaften, wenn man quasi die eben naturwissenschaftlichen Grundlagen 1:1 übertragen würde.
Es gab ja mehrere solche Vorwürfe gegen die Gender Studies, aber 2017 kam auch von Seiten NZZ so ein Vorwurf und Sie haben im Gastkommentar klein, aber fein gekontert. Darin haben Sie sich auf die Biologin Anne Foster-Sterling berufen. Und ihr, dieser Biologin, wurde später 2020 das Ehrendoktorat der Universität Bern für ihre herausragenden Leistungen in der Biologie verliehen. In ihrem Buch «Sexing the Body» hat sie gezeigt, dass gerade auch das Biologische eine soziale Komponente hat. Also wie wir zum Beispiel einen Körper interpretieren, dass ein Körper nicht einfach da ist, sondern wir schauen auf einen Körper und schreiben ihm Normen zu. Die Idee zur Nominierung von Anne Foster-Sterling geht auf Sie zurück, Frau Richter. Was hat Sie damals dazu bewogen, gerade Foster-Sterling zu nominieren?
Also das war eine Gruppe, die das diskutiert hat, wie man da vorschlagen könnte. Ich fand Foster-Sterling, das ist auch eine Lektüre, die eigentlich auf meine Studienzeit zurückgeht. Und ich fand an ihr spannend, dass sie eben genau diese Brücke schlägt zwischen Biologie und einem kulturwissenschaftlichen Verständnis der Biologie. Ja, also dass sie eben sagt, also das wirklich versteht, sozusagen wie ein Körper, wie sie die Ausbildung hat, um zu verstehen, wie ein Körper funktioniert, wie Gene und Hormone funktionieren. Aber dann sagt, ja, aber das ist ja nicht, das sind ja nicht so harte Vorgaben. Ja, das bedeutet ja nicht, dass es genau ein männliches Modell und ein weibliches Modell ist, sondern sie spricht von einem Spektrum der verschiedenen Körperlichkeiten, der Körperwahrnehmungen und sie betont, wie Sie gerade auch gesagt haben, die Interferenz zwischen dem Sozialen und dem Körperlichen. Also ich finde auch nicht, also meine persönliche Position dazu ist, dass es durchaus sowas wie materielle Körper gibt, dass wir die Welt auch wirklich verkörpert erfahren und insofern ist
dass ich einen weiblichen Körper habe, ist ein Teil meiner Weltsicht. Aber das ist eben nicht nur etwas Biologisches, sondern da spielt eben die zum Beispiel meine Ernährung oder soziale Normen oder Erziehung oder all das spielt eine Rolle. Und das wirkt sich direkt auf den Körper aus. Also wie der Körper dann die Form, der Phänotyp sozusagen, den ein individueller Körper hat, ist eben ein Ergebnis von diesem Zusammenarbeit von Biologie und dem Sozialen. Ja. Also eben, wie haben wir uns ernährt? Darf ich als Frau Sport treiben oder nicht? Dann sieht mein Körper anders aus. Und das fand ich eben einen sehr interessanten Ansatz bei ihr. Und deswegen fand ich, dass diese Forschung auch eine Anerkennung verdient und dass sie gut nach Bern passt.
Ein weiteres Thema, welches Ihnen persönlich, aber auch als Rektorin der Universität Bern am Herzen liegt, ist der Dialog mit der Gesellschaft. So sind Sie beispielsweise Mitglied im Forum für Universität und Gesellschaft. Auch hat sich die Universität Bern in ihrer Strategie 2030 verpflichtet, wissenschaftsbasiert an gesellschaftlichen Debatten teilzuhaben. Wieso ist das wichtig, dieser Dialog?
Also es ist natürlich, zum einen sind wir eben die kantonale Universität Bern, das heißt wir müssen auch für unsere Besitzer, das sind ja die Bürger und Bürgerinnen des Kantons, wir müssen für die Leistungen erbringen, bekommen im Gegenzug Infrastruktur und Geld vom Kanton. Das heißt, wir müssen auch wirklich zeigen, dass wir für den Kanton sagen auch einen Wert haben. Das heißt nicht, dass jede einzelne Forschung sozusagen sofort irgendwie anwendbar sein muss, aber dass wir insgesamt als Universität einen Beitrag leisten. Zum Beispiel für die regionale Entwicklung oder so. Ja, also wir bringen Expertentum rein, wir können Lösungen entwickeln oder wir können jetzt im Kontext Klimaerwärmung, wie können wir die Bewohnbarkeit der Städte erhalten? Da gibt es sehr konkrete Projekte. Das heißt, wir tun wirklich etwas für den Kanton. Wir bilden aus. Wir bilden die ganzen Tierärzte, Lehrer, Lehrerinnen, Ärztinnen, Rechtsanwältinnen und so weiter des Kantons aus. Und das ist einfach ein sehr großer Wert, den wir für den Kanton haben, der aber vielleicht nicht immer so erkannt wird. Also ich glaube, manchmal wird die Universität auch als kostet halt was. Aber wir geben auch sehr viel zurück. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu vermitteln. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, die Sicht von außen auf uns auch wieder aufzunehmen. Also zu wissen, was denken denn die Leute von uns? Was erwarten sie von uns? Sind sie interessiert an ihrer Universität? Und da fand ich zum Beispiel die Nacht der Forschung, die ja dieses Jahr stattgefunden hat, ein sehr schönes Beispiel. Ja, da konnte man die unterschiedlichsten Forschungsprojekte vorführen. Die sind so aufbereitet worden, dass sie eben für Laien verständlich waren. Und es hat einen enormen Zuspruch gefunden. Also da kamen 10.000 Leute an diesem einen Samstagnachmittag. Und ich finde, das sind sehr wichtige Aktionen, wo wir uns zeigen, wo wir wirklich mit diesem Umfeld, diesem Ökosystem ins Gespräch kommen und wo wir uns vielleicht auch selbst so ein bisschen nach innen auch vergewissern, dass wir eine Community sind.
Gerade mit diesem Format des Podcasts versucht ja auch das IZFG, also das Interdisziplinäre Zentrum für Geschlechterforschung, eine Brücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu schlagen und zu zeigen, was wird getan in der Geschlechterforschung, was sind das für Leute und warum ist das eben wichtig. Das IZFG kennen Sie ja auch aus eigener Erfahrung. Sie waren wissenschaftliche Beirätin des Zentrums. Wie wichtig ist es für die Universität Bern, dass ein solches Zentrum besteht an der Uni? Also ein Ort, wo interdisziplinäre Geschlechterforschung gebündelt und in einem Master-Minor und auch einem Doktoratsprogramm gelehrt wird?
Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass das wirklich als eigenes Zentrum besteht, auch um die Sichtbarkeit und Bedeutung dieser ganzen Fachrichtung zu zeigen. Also ich glaube, ich finde es auch wichtig, wenn Gender Studies in andere Fächer integriert sind. Also wenn man Anglistik studiert, dann kriegt man auch ein bisschen was von Gender Studies mit. Aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass es so als einen Fokus hat. Und eben, was Sie genannt haben, der interdisziplinäre Austausch. Ich glaube, gerade die Gender Studies sind ein Bereich, der sehr, sehr wichtig ist, dass man nicht nur ein Fach hat, sondern dass man eine Frage wie Patriarchat oder sowas aus soziologischer Sicht, aus kulturwissenschaftlicher Sicht und so weiter anschaut und miteinander ins Gespräch kommt. Und dafür braucht es schon so einen Kristallisationspunkt. Also deswegen glaube ich, ist das IZFG, das ja auch sehr konkrete Mandatsforschung macht und so wirklich sehr angewandte Forschung auch macht. Aber als wissenschaftlicher Kristallisationspunkt ist es für die Universität sehr wichtig.
Rektorin Virginia Richter, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und diesen spannenden Einblick in Ihre wissenschaftliche Karriere und auch Ihren persönlichen Lebensweg. Von Herzen alles Gute, auch gerade in Ihrem Amt als Rektorin. Es ist wirklich toll, eine Rektorin zu haben.
Dankeschön.
Und Ihnen und euch vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos zur Podcast-Folge sind in den Shownotes zu finden. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick in die Erziehungswissenschaften. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder zuhören. Tschüss und bis bald.
Geschlechter, Differenzen.